Vielleicht bevor ich starte, mal eine kurze Frage. Wer hat schon mal das Buch Jeremia ganz durchgelesen? Einmal die Hand hochheben. Wunderbar. Ja, schön. Aber also der Titel der Predigt sollte sein, Jeremia, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, danke für diesen Vormittag. Danke für die Gelegenheit, Herr, einfach in dein Wort zu schauen. Danke für die Gelegenheit, auszugraben aus all dem, was du durch deinen Heiligen Geist und durch deinen Schutz in diesem Buch bewahrt, aufbewahrt hast für uns, Herr. Es ist eine Goldgrube, Herr. Danke, dass wir immer wieder für unser Leben was lernen können. Und darum bitte ich dich, bei all der Schwere, das ist schwere Kost, Jeremia, bei all dem schweren Kost, Herr, heute Morgen, hilf du, dass wir wirklich etwas mitnehmen können, was uns aufbaut, was uns Mut macht, was uns stärkt. Ich danke dir, lieber Herr, und ich bitte dich um Segen für mich selber, wenn ich rede, und für meine Geschwister, wenn sie hören. Möge dein Wort in offene Herzen hineinfallen. Halleluja, danke, dass du hier bist. Danke, dass du unter uns bist. Amen. Die Gabe der Prophetie, das Amt eines Propheten, das ist etwas, was auch heute viele Christen fasziniert. Ich habe einige davon getroffen. Und es gibt nicht wenige, die Gott darum bitten, als Propheten zu berufen. Ich eingeschlossen, hatte eine Zeit gehabt, wo ich sehr darum gebeten habe. Ja, ich habe gesagt, ich sehe so viel, was ich dachte und denke manchmal, nur durch ein vollmächtiges Wort verändert werden kann in einer Gemeinde. Das Menschenwort so schwach ist manchmal und nicht Gehör findet, kein Gehör findet. Oder ja, ich habe mir so vorgestellt, Herr, wenn deine Vollmacht kommt, dann wird dein Wort noch mehr beherzigt. So ein Dienst kann aber sehr unterschiedlich erlebt werden. Es kommt eben auf viele Faktoren an. Unter anderem auch auf die Zeit und die Umstände, in die man berufen wird. Nicht immer haben Propheten so gelebt wie manche heute in Amerika mit 5 Villas und etliche Autos und mit Jet hin und her fliegen und so weiter. Oder wie ich in Afrika gesehen habe, einen unglaubliches Reichtum und in den Versammlungen so und mit großen Tüten wurde alles eingesammelt, von Schmuck und Geld. Die Leute haben reingeworfen, nur weil sie glauben, er ist ein Prophet Gottes. Wahnsinn, nicht immer und nicht überall leben die Propheten so. Wie war die Zeit, in der Jeremia, dieser großartige Prophet, berufen wurde? Man versteht besser den Zustand des Volkes, wenn man bedenkt, wer im Lande damals 50 Jahre davor das Sagen hatte, also 50 Jahre vor Jeremia. Und das ist Manasse, König von Juda. Der hat 55 Jahre regiert. Und man kann als Fazit seiner Regierung sagen, dass er die Sünde auf nationaler Ebene in krassester Weise etabliert hat. Hier nur ein paar seiner Taten. Und sind ja 3 Verse, die ich euch so vorlesen möchte, aus dem 2. Chroniken 33 zum Beispiel. Und er baute die Kulthöhen wieder auf, die sein Vater niedergerissen hatte. Und er errichtete den Baalen Altäre und machte Ascheren. Und vor dem ganzen Herr des Himmels warf er sich nieder und er diente ihnen. Und im Haus des Herrn baute er Altäre, obwohl der Herr gesagt hatte, in Jerusalem soll mein Name wohnen für immer. Oder ein anderer Vers. Und er war es, der seine Söhne durch das Feuer gehen ließ, im Tal Ben Hinnom. Und er trieb Zeichendeuterei und Wahrsagerei und Zauberei. Und er trieb Totenbeschwörung und Weissagerei. Er tat vieles, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen. Oder 2. Könige 21, 16. Und Manasse hat auch sehr viel unschuldiges Blut vergossen, bis er Jerusalem damit gefüllt hat, von einem Ende bis zum anderen, abgesehen von seiner Sünde, zu der er Juda verführt hat, damit sie taten, was böse in den Augen des Herrn war. Es wird berichtet, dass Gott ihn von den Assyrern gefangen nehmen ließ. In der Gefangenschaft hat er zu Gott gebeten und Gott anerkannt, hat realisiert, dass er ein Abgefallener war. Er wurde daraufhin freigelassen. Gott hat offensichtlich sein Gebet erhört und er wurde daraufhin freigelassen und konnte erneut sein Königsamt beziehen. Er hat versucht, vieles von all dem, was er jahrzehntelang gemacht hat, wieder gut zu machen. Das Volk war aber mittlerweile selbst tief von Gott abgefallen. Kann man sich nicht vorstellen. Wisst ihr, manchmal denke ich, wir leben in einer Zeit, ich lerne wirklich auch nette Leute kennen, die wirklich nicht an Gott glauben, aber die noch irgendwie gesunde Prinzipien haben, die irgendwie mal nett sind, die irgendwie mal sich empören, wenn irgendwas Böses passiert oder so. Ne? Wenn man wirklich zum Beispiel in das Buch Jesaja guckt, es sieht so aus, als wenn damals kaum einer wirklich Gutes gedacht und getan hat. Es war so abgefallen, das Volk. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen. Wo man hinguckte, waren Menschen, die Gottes Zorn herbeigeschworen haben. Es ist wirklich schockierend eigentlich, wenn man ganz genau nimmt, was berichtet wird. Es ist wirklich schockierend. Und ich glaube, wir brauchen immer ein bisschen Zeit, um uns überhaupt hinein zu versetzen. Um überhaupt ein bisschen nachzuspüren, wie war es eigentlich die Zeit, aus der berichtet wird. Gott hatte gehofft, dass Juda aus der Geschichte Israels lernen wird, dass aufgrund seines Abfalls in die assyrische Deportation gehen musste. Diese Hoffnung ist aber leider nicht eingetreten. Und es war gar nicht so lange her. 721 vor Christus ist Israel ins Exil, in die Deportation geführt worden. Und dieser Manasse, der hat 697 begonnen als Mitregent seines Vaters, der eigentlich ein guter König war. Und dann 10 Jahre war er Mitregent und ab 687 hat er als Alleinregierender, also insgesamt 55 Jahre. Und es war also gar nicht so weit weg. Gar nicht so weit weg. Israel wurde deportiert. Gerade deshalb, weil sie andere Götter angebetet haben. Und trotzdem lebt er so. Gott wurde so zornig, dass er große Gerichte gegen Juda angekündigt hat, einschließlich Deportation und die Zerstörung Jerusalems. Josia, sein Nachfolger, wurde scheinbar vom Geist Gottes ergriffen und besonders, nachdem er das Gesetz gefunden hatte, hat sich bemüht, den Gottesdienst und so weiter auszurotten. Er hat mit einem unglaublichen Eifer die Bereinigung des Tempels und des Landes verfolgt. Wenn man guckt geschichtlich, der Vater von diesem Manasse, von diesem bösen König, der hat 30 Jahre regiert. Manasse, dieser böseste König aller Königen, Judas, der hat 55 Jahre, also bereinigt 45 Jahre, weil 10 Jahre war er Mitregent. Und dann der andere gute König, der beste König, Josia sozusagen, hat 30 Jahre regiert. Wisst ihr, wenn man sich vorbereitet und wenn einem das alles bewusst wird, da fragt man sich, da habe ich schon einmal, als ich eine Prüfung gehabt habe und ich musste mich ein bisschen stärker damit befassen, ich habe gedacht, Herr, wie kann das angehen? Ein guter König, der bewirkt, dass dein Volk wirklich mehr und mehr zu dir kehrt, darf 30 Jahre regieren und ein so böser König darf 55 beziehungsweise 45 Jahre regieren und dann der andere 30 Jahre. Warum? Warum nicht der gute 55 Jahre? Ihr Lieben, ich habe keine Antwort drauf. Ich weiß, vor Jahren habe ich mich aufgeregt, als ich mal gelesen habe, was Wolfgang Magis, der Pastor einer großen Gemeinde in Berlin, Gemeinde auf dem Weg, gesagt hat. Er hat einfach mal schlicht behauptet, dass ein Volk sozusagen seine Führung, seine Regierung verdient. Das heißt, wenn ein Volk nicht betet und nicht eintritt für eine gute Regierung, dann hat er eben keine gute Regierung. Und er hat als Beispiel Russland gegeben. Und er sagte, er machte wirklich, verknüpfte mit dem schwachen Glauben und mit dem zu wenig Leidenschaft der Christen in Russland diese Geschichte verantwortlich. Und ich habe gedacht, ich war wütend, als ich das gelesen habe. Ich habe gesagt, Mensch, diese armen Leute, die sind noch 500 Jahre unter Diktatur, haben die gelebt. Was die gelitten haben, gerade im 20. Jahrhundert. Allein von der Revolution bis zu Perestroika haben die Russen 80 Millionen Menschen, eigene Menschen, umgebracht. Das ist mehr als der ganze Zweite Weltkrieg zusammen. Ja? Und ich habe gedacht, wie kann er sowas Verletzendes sagen? Das ist unerhört. Und als ich selber hier dabei war, zu lesen, ich war versucht zu glauben, Mensch, ist es wirklich Gottes Wille, dass sie so einen bösen König 55 Jahre kriegen? Oder hat doch das Volk auch zu verantworten, dass es so ist? Ich weiß es nicht, ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und ich bin selbst berührt und noch mit einem großen Fragezeichen vor Augen. Also, obwohl Gott viele Gründe hatte, das Volk ohne weitere Ankündigung zu bestrafen, lässt er durch Jeremia sagen, so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, macht eure Wege besser und eure Taten, dann will ich euch wohnen lassen an dieser Stätte. Verlasst euch nicht auf verlogene Worte wie diese, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, das ist der Tempel des Herrn. Macht vielmehr eure Wege besser und eure Taten. Wenn ihr wirklich Recht schafft untereinander und den Fremden, die Waise und die Witwe nicht unterdrückt und kein unschuldiges Blut an dieser Stätte vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Unheil, dann werde ich euch wohnen lassen an dieser Stätte. In dem Land, das ich euren Vorfahren gegeben habe, vor langer Zeit für immer. Jeremia, der Sohn eines Priesters, lebte in Anatot, ein Ort wenige Kilometer von Jerusalem entfernt, 5 oder 7 Kilometer. Jeremia wurde in eine Zeit berufen, in der die innere Haltung seiner Landsleute voll und ganz zur Sünde gerichtet war. Gottes Zorn gegen das Volk wurde kundgetan. Äußerlich wurde durch den unermüdlichen Einsatz von König Josia, denn in seiner Amtszeit wurde Jeremia berufen, immer weniger Götzendienst getrieben. Also, wenn man so rechnerisch, Josia war König seit ungefähr 14 Jahren, als Jeremia berufen wurde. Aber man muss sagen, Josia wurde in dem Alter von 8 Jahren zum König berufen. Ja, das muss man auch nicht vergessen. Das heißt, 8, dann war Josia 22 Jahre alt, der König, als Jeremia berufen wurde. Jeremia selbst, habe ich mal gelesen, soll ungefähr 21 Jahre alt gewesen sein, als er berufen wurde. Also, durch diesen unermüdlichen Einsatz von König Josia, ja, wurde immer weniger Götzendienst öffentlich betrieben. Das Opfern von Kindern wurde verboten. Wiederherstellung, also vieles wurde wieder richtig getan. Ja. Josia war ein wirklich gerechter und gläubiger König, der mit großer Hingabe dafür gekämpft hat. Innerlich waren aber die Herzen der Landsleute weiterhin von Gott entfernt. Und ich habe mal gedacht, das ist wirklich nur genau dasselbe, aber nur umgekehrt. In Zeiten der schweren Verfolgung, Christen treten öffentlich nicht in Erscheinung. Ne? Sie machen keine öffentlichen Gottesdienste oder gehen auf die Straße und bekennen ihren Glauben. So, ne? Aber in ihren Herzen beten sie Gott an. Ja? Und zu Hause, in der Familie, beten sie Gott an und dienen ihm. So. Und genau dasselbe ist da auch passiert. Öffentlich durfte keiner mehr Götzendienst. Ne? veranstalten, weil das konnte ihn richtig das Leben kosten. Denn Josia war ein guter König, aber für die Götzenanbeter war kein guter König, weil der hat auch etliche Priester umgebracht. Und es gab richtige Strafen, ja, für den Götzendienst. Also der war wirklich ganz scharf drauf, den richtigen Gottesdienst einzuführen. Er hat wieder die Passafeier, die Opfer und alles wieder eingerichtet. Aber wie gesagt, die Menschen leider in ihren Herzen haben weiterhin die Götzen angebetet. So tief saß das dran. Jeremia, wie ich schon sagte, war der Sohn eines Priesters. Ich glaube, dass er schon vor seiner Berufung unter der Gottesferne des Volkes gelitten hat. Vielleicht hat er schon mal gesagt, Mann, wenn Gott mich salben würde, wenn Gott mich mal zu einem Propheten machen würde, dann würde ich meine Landsleute von ihren verkehrten Wegen abbringen, sie zurück zum wahren Gott. Jetzt kommt plötzlich die Berufung Gottes. Und zwar geballt. In eine Vollmacht, die total beeindruckend ist. Man muss nur daran denken, was Gott ihm zugesichert hat in diese Berufung, als Gott zu ihm geredet hat. Nur mal ein paar Beispiele. Er wurde erwählt, bevor er im Mutterleib gebildet wurde. Gott wird ihn gezielt senden. Er wird seine Worte klar hören, um sie klar weitergeben zu können. Ein Traum für jeden Propheten. Richtig direkt zu vernehmen, die Worte Gottes und weiterzugeben. Das ist ein Traum. Er soll sich nicht fürchten, denn Gott ist bei ihm, egal wo er hingeht, um ihn zu retten. Während seiner Berufung sagt Gott in Jeremia 1,10, siehe, am heutigen Tag setze ich dich über die Nationen und über die Königsreiche, um auszureißen und niederzureißen, um zu zerstören und zu vernichten, um zu bauen und zu pflanzen. Wie mächtig muss man sich fühlen, wenn man solche Worte direkt von Gott hört? Es ist leicht vorstellbar, dass man denkt, wow, was für eine Vollmacht. Jetzt wird aber auf mich endlich mal gehört. Und zwar selbst Könige und Nationen. Von wegen, je mehr er gewarnt hat, desto mehr wurde er verhasst. Desto deutlicher wurde auch der Hass aller gegen ihn. Mich beeindruckt, dass Jeremia die Berufung annimmt. Er war jung, aber er konnte sich vorstellen, etwas zu bewegen, etwas zu erreichen. Ich glaube, dass die ganze Dimension seines Dienstes und vor allem die Konsequenzen seines Dienstes ihm nicht ganz klar waren. Er hat aber die ganze Zeit wirklich nicht hingeschmissen. Das ist wunderbar. Seine Verwandten haben sich von ihm abgewendet. Die Bewohner seines Ortes haben Pläne gegen ihn geschmiedet. Sie wollten ihn umbringen. Er musste wegziehen. Die Leute am Königshof, die Priester und die Propheten am Tempel haben ihn gehasst, ihn in den Stock gelegt, in den Brunnen gesteckt und weiter und so weiter. Jeremia dürfte sich mit den Verheißungen Gottes allein getröstet haben. Was er unmittelbar sah an der Frucht seines prophetischen Dienstes, konnte er sich nicht wirklich freuen. Denn seine Zeitgenossen hatten versteinerte Herzen. Könnt ihr euch vorstellen? Wir freuen uns an unseren Diensten. Wenn ich mal hier predige, der eine oder andere sagt mal, Mensch, es war gut, dass du da warst. Vielleicht mal, wenn einer nicht aufpasst, dann sagt er, war eine gute Predigt oder so. Nein. Oder irgendwas Nettes höre ich. Oder mein Pastor in Lüneburg. Wir hören nette Dinge. Ne? Leute freuen sich, dass wir da sind. Jeremia musste Gottes Worte weitergeben. Er hat nur Stress gehabt. Jahrzehntelang. Nur Stress. Niemand hat sich bedankt für diese klaren Worte, die er gesprochen hat. Ich kann mir vorstellen, dass er in den Jahren der Reformen von Josia Hoffnung gehabt hat, dass die Herzen seiner Landsleute aufrichtig zum wahren Gott kehren. Denn in der Tat, in der Zeit, wo Josia, dieser gute König, gepredigt hat, hat Gott offensichtlich auch kaum geredet in diesen Jahren. Weil offensichtlich wollte Gott, war das Richtige, was geschah? Und wahrscheinlich hat Gott gedacht, ja, dann lasst mal Josia sein Ding, ne? Wir wollen nicht ablenken von dem König, dann alle sollen mal hören, was er sagt. Und erst tatsächlich, als Josia wieder starb, hat Gott angefangen, wieder durch Jeremia zu prophezeien. Jeremia war eine tief empfindsame, eher weiche Natur. Wir wissen, dass er versucht hat, sich der Berufung zu entziehen, so wie Mose seiner Zeit. Natürlich hielt er sich für unerfahren, er hielt sich für nicht beredt. So. Er hat unter der Last seines Dienstes viel gelitten. So viel, dass er sich zur Verfluchung des Tages seiner Geburt steigert. Er erlebt Isolation und hat Momente der Frustration selbst in Bezug auf Gott. In Jeremia 15, ein Vers lese ich euch vor, und zwei Verse. Nie habe ich, sagt Jeremia, im Kreis derer gesessen, die ihren Spaß hatten. Und nie war ich fröhlich. Aus Furcht vor deiner Hand saß ich einsam. Denn mit Groll hast du mich erfüllt. Warum nimmt mein Schmerz kein Ende und sind meine Wünsche unheilbar? Sie will nicht heilen. Wie ein trügerischer Bach, so bist du für mich. Wasser, auf das kein Verlass ist. Das hat er zu Gott gesagt. So verzweifelt war er. Das ist nicht seine dauerhafte Stimmung gewesen, aber solche Momente gab es auch. Und für mich war total befreiend eine Sache. Ich habe vor vielen Jahren, bevor ich nach Deutschland kam, habe ich eine Gemeinde, eine Hausgemeinde in Rumänien kennengelernt. Und in dieser Hausgemeinde, also ich war beeindruckt von der Hingabe der Leute, von dem, was sie zum Teil erlebt haben. Ich habe mit älteren Leuten, die wirklich eine Zeit in der Deportation, der Verfolgung unter Kommunisten gelitten haben, die haben mir Dinge erzählt, die sie mit Gott erlebt haben. Unglaublich. Ich war fasziniert. Vom Prophetischen bis Wunderheilungen, bis also krasse Dinge, wirklich. Ich war, wow, ich hörte ihnen nur stundenlang zu, weil ich fasziniert war. Und dann, je mehr ich sie kennengelernt habe, habe ich auch tatsächlich auch einige prophetische Worte gehört über das, was kommen wird. Wir wissen alle, was kommen wird von der Bibel. Aber wenn es konkreter ist, wenn irgendwie du noch zusätzliche Dinge hörst, ich weiß noch, ich kam hier nach Deutschland und ich muss euch sagen, es hat so schwer auf meinem Herzen gedrückt, all das, was ich erfahren habe, dass ich wirklich meine Freude ganz schön in den Keller ging. Als ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie mich als ein fröhlicher junger Mann kennengelernt und so weiter. Als ich all die Dinge mitbekommen habe, als ich so Geschichten gehört habe, ich war so bedrückt. Ich war plötzlich nicht mehr so fröhlich. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich wieder erholt habe daraus. Ich war echt, muss ich sagen, phasendepressiv zum Teil. Und mir hat geholfen, Jeremia zu lesen. Weil plötzlich hat Gott mir die Augen aufgemacht, ja, tatsächlich, es kann sogar solche Auswirkungen haben. Wenn man wirklich harte Worte so irgendwie zu stark verinnerlicht und nicht die Balance findet, ja, das kann die Freude berauben. Und das kann ich total aus meinem eigenen Leben bezeugen. Er musste auch erleben, dass nach menschlichem Ermessen enorm lange gedauert hat, bis die Worte des Herrn eingetreten sind. Man muss sich vorstellen, dass Gott jetzt beginnt. Stellen wir uns mal vor, Gott beginnt jetzt, im November 2012, in absolut dringender Weise, in einer unvergleichbaren Lebendigkeit, wie damals bei Jeremia, etwas anzukündigen, was aber erst 40 Jahre später eintreten wird. Stellen wir uns die Situation vor. Ich persönlich würde dann 84 Jahre alt sein. Könnten wir uns das vorstellen? So lange zu warten. Und du prophezeist das die ganze Zeit. Ich glaube, dass keiner von uns sich wirklich vorstellen kann. Hier sehe ich aber die unglaubliche Geduld Gottes, der in seiner Liebe dem Volk mehr als ausreichend Zeit geschenkt hat, umzukehren. Den Alten, den Erwachsenen und ihren Kindern. 40 Jahre, so viel hat Gott Jerusalem und Juda geliebt, bevor er die Strafe ausgeführt hat. Ein kleiner Exkurs in unseren Tagen. Ich habe jetzt mein Buch irgendwie, ich dachte, dass es im Auto war, aber nicht im Auto, sonst hätte ich das mitgebracht. Habe ich schon mal erwähnt. Ein Buch, das mich total beeindruckt hat. Ich habe das vor ein paar Monaten entdeckt. Gott beruft einen Menschen, in dem Fall einen rumänischen Pastor, der im Kommunismus schwer geprüft wurde, sehr schwer, der sich aber bewährt hat. Er bringt ihn in die USA 1984. Das war auch ein Pastor, der starke prophetische Begabung hatte. Und lässt, also Gott bringt ihn in die USA 1984 und lässt ihn bis zu seinem Tod 1997 unter anderem den Amerikanern das Gericht verkündigen, das auf sie zukommen wird. Sehr ähnliche Offenbarungen kamen auch von prophetisch begabten Amerikanern. Und das ist sowas von beeindruckend, was da drin steht und was Gott offenbart hat durch diesen Mann. Das hat in meinen Augen die Qualität von einem Buch wie Jeremias. Hat dieselbe Qualität der Offenbarung. Ganz konkrete Ankündigungen, ganz konkreter Bezug, warum das kommt, wie es war, wie es sich entwickelt hat in Amerika und warum der Ruf zur Buße gehört werden muss über mehrere Jahre in Amerika, bevor das Gericht kommt. Und er hat auch gesagt, wie das Gericht kommen wird. Und das wird hammerhart und blitzschnell. Und wir in Deutschland werden schockiert sein. Wenn wir den Fernseher, so wie beim 11. September, meine Frau rief mich, George, komm mal schnell, guck mal hier. Und dann sah man Flugzeug und so. So werden wir hören. An einem Tag werden wir schockiert sein, was Gott machen wird. Aber das soll über Jahre angekündigt sein. Denn Gott liebt Amerika und er möchte so viele wie möglich zur Umkehr bewegen. Und einmal habe ich davon geredet im Rahmen eines Studententreffens bei mir im Studienseminar. Da waren ganz viele versammelt und so an einem Abend. Das war unser Semesterschlussfeier. Und ich habe so in der Runde mitgeteilt. Mein Studienleiter saß links von mir und konnte das nicht glauben. Er fragte mich, ja, wann hat der das prophezeit? Als er hörte, wann, ne, dass der 84 bis 97 und dann ist er gestorben, dann hat er gelacht. Siehst du, das ist längst Geschichte. Das glaube ich nicht. Ich sagte zu ihm, hast du Jeremia vergessen? Der 40 Jahre lang darum gekämpft hat, das Volk zur Umkehr zu bewegen. Wenn Gott so viel Herz reingesteckt hat, dass schätzungsweise damals in Juda um die 100.000 Menschen von der Vernichtung zu retten, ist es verwunderlich, dass er über Jahre durch seine Propheten darum kämpft, ein Volk von 340 Millionen zur Umkehr zu bewegen. Denn er möchte nicht, dass der Sünder stirbt, sondern dass er umkehrt und lebt. Überlegt mal. 40 Jahre, um 100.000 Menschen zu retten. Ja, in Juda, Jerusalem. Höchstens 100.000. Und hier haben wir 300 Millionen. In welcher Relation das ist so, ne? Es ist absolut beachtlich, was Jeremia durch Gottes Kraft und Stärkung durchgehalten hat. Ein kleiner Vergleich mit Jona, allen bekannt, dem Prophet der Ninive, das Gericht ankündigen sollte, für den Fall, dass sie keine Buße tut. Jona haut schon mal ab, als Gott ihn berufen will. Ne? Der fackelt nicht lange. Einfach genau in die andere Richtung. Durch ein Wunder, natürlich, ne, ins Meer vom großen Fisch geschluckt, erkennt er, dass er der Berufung nicht entgehen kann. Nach 40 Tagen Gerichtsankündigung ist Jona total frustriert, dass das Gericht nicht eintritt, Mensch. Und dass Gott wegen der Buße des Volkes die Strafe zurückgenommen hat. Im Vergleich, finde ich, leuchtet Jeremia wie die Sonne. Leuchtet er wie die Sonne, ja? Wie schwarz und weiß. Er ist, seelisch gesprochen, 1000 Tode gestorben, musste Jahrzehnte schwer leiden und bleibt bis zum Schluss treu seinem Gott und seinem Auftrag. Auch wenn er unzählige Male aus dem bitteren Kelch trinken musste, die göttliche Berufung, die Offenbarung Gottes, die wunderbaren Verheißungen in Bezug auf das zukünftige Heil, auf den zukünftigen neuen Bund und auf das neue Herz, das Gott geben wird, das hat Gott durch Jeremia in wunderbarer Weise angekündigt, haben ihn nicht verzweifeln lassen, weil er eben diese doch Zeit vor Augen hatte. In Lukas 14, 26 steht, das hat Jesus gesagt, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwester, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Jeremia hat Jesus nicht gekannt, für Gott, aber hat er all das getan. Er hat sein Leben restlos ihm und seinem Anliegen gewidmet. Sein großer Lohn werden alle am Tag sehen, an dem alles offenbar wird. In dem Buch wird nicht explizit erwähnt, er wird aber sicherlich im Reich Gottes einer von den Großen sein, weil er für nichts mehr gelebt hat, als dafür, dass Gottes Herz und seine Herzensgedanken im Volk Gottes, im Volk Gehör finden. Es macht Mut für die Zeit, die kommen wird, bei all der Schwere. Gott hat Jeremia offenbart, dass eine Zeit kommen wird, in der einen neuen Bund mit seinem Volk schließen wird. Sein Gesetz wird er ins Herz direkt schreiben, sodass es einfacher wird, ihm gehorsam und treu zu sein und ihn zu lieben, was Voraussetzungen einer persönlichen, innigen und dauerhaften Beziehung mit Gott sind. Und heute leben wir in dieser Zeit, die Gott Jeremia offenbart hat und die wahrscheinlich sein einziger Halt, sein einziger Trost, seine einzige Freude war. Seitdem Jesus gekommen ist und der Heilige Geist in die Herzen derer, die an ihn glauben, hineinkam, ist das, was in Jeremias Verheißung erwähnt wurde, Realität geworden. Die Zeit, in der wir leben, ist ganz anders als damals. Gott sei gedankt. Gott sei gedankt. Das sollte schon ein großer Grund zum Danken sein, bei all unseren Problemchen, die wir haben. Problemchen natürlich im Vergleich dazu. Ne? Ich möchte nicht die Probleme wirklich kleinreden. Und dennoch ist unser Leben eine Herausforderung und ein Kampf. Wie oft habe ich in den letzten Jahren gedacht, ach George, du hast schon wieder vergessen, dass das Leben mehr Kampf bedeutet, als ich dachte. Auch als Christ. Auch mit dem Heiligen Geist. Sei es bei der Arbeit, sei es manchmal in der Familie, sei es in der Überwindung meines alten George. Und ich muss euch sagen, das ist wie immer wieder für mich eine neue Erkenntnis, dass ich das aus den Augen verliere. Es ist mehr Kampf, als es uns allen lieb wäre. Wenn man auch eine Berufung im eigenen Leben erkennt und sie auch leben will, und ich hoffe, dass jede von uns so eine Berufung erkannt hat für sich, dann steigt die Verantwortung und die Herausforderung. Jeremia musste sich etliche Male total überwinden, um Gottes Botschaft klar weiterzugeben. Überwindest du dich auch in deinem Umfeld, bekennst du dich auch zu deinem Gott. Wissen die anderen, dass du ihn liebst, dass er das Größte deines Lebens ist? Kriegen sie das so mit? Wissen alle von dir, dass Gott das Größte deines Lebens ist? Dass nicht dein Haus und dein Auto oder deine Urlaube in Gesprächen dauernd Erwähnung finden und das andere, das Ersterwählte, einmal im Jahr. Wer Gottes Botschafter in seinem Alltag ist, der wird auch mal anecken. Wenn du das aber respekt- und liebevoll machst, wirst du zurzeit meistens wenig zu befürchten haben. Seid ermutigt, betet für Gelegenheiten und dann nimmt sie auch wahr, solange es Tag ist. Denn es kommt die Nacht, wo keiner mehr wirken wird, wo wir nichts mehr bewirken können. Gott wird weitere Jeremias berufen, denn das Ende, der weltweite Ruf zu Buße und Umkehr wird überall verkündet werden müssen. Das sagt die Offenbarung. Ausgerüstet mit der Leidensgeschichte Jeremias und dass er durchgestanden hat bis zum Schluss, fühle ich mich stärker gewappnet für alles, was auf uns zukommen mag. Wir werden das durchstehen und am Ende den Sieg haben, in die Freude unseres Herrn einziehen und uns in der Ewigkeit an unserem großen Gott und am Leben in seinem Reich unglaublich viel freuen und uns erzählen, wie es war auf der Erde. Ja, Amen. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du mit uns bist, Herr, und dass du uns trägst durch alle Zeiten. Du hast Jeremia durchgetragen und du trägst uns auch heute. Wir haben nicht diese Probleme. Wir haben nicht mit diesem Kampf, mit diesem Hass umzugehen. Oh Gott, wir haben eigene Probleme, Herr. Wir haben Problemchen manchmal im Vergleich dazu. Aber ich bitte dich, dass du jedem von uns die Kraft gibst, all das durchzustehen und nicht so deprimiert und wirklich bedrückt von morgens bis abends, sondern dass wir auch trotzdem Freude und Frieden erleben dürfen und zur Ruhe kommen in dir, zur echten Ruhe, wo wir ablegen können, was uns bedrückt, wo wir ablegen können, was nicht läuft, wie wir uns wünschen würden. Ich bitte dich um diese Kraft, Herr, um deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, auch für die körperliche Gebrechen, Herr, dass du hineinkommst, nicht nur in unsere Herzen, Herr, sondern auch unseren Leib segnest mit Kraft, mit Stärkung des Immunsystems oder wie auch immer, mit Stärkung und Heilung des Rückens und alle möglichen Dinge, mit denen wir zu tun haben. Halleluja, bewirke du das, lieber Herr. Lasse uns gehen nach Hause, Herr, gesegnet und gestärkt an Leib und Seele. Und hilf du, dass wir in rechter Weise durch die Hilfe deines Geistes verarbeiten können, was wir heute gehört haben von Jeremia und von all dem schweren Kost, was wir uns zugemutet haben. Halleluja, wir danken dir für alles. Danke, Herr. Und der Herr segne dich und behüte dich. Und der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn.